Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und auch bei Radio Maria Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, Sie heute Abend durch diese Stunde ein wenig begleiten zu dürfen. Mich gibt es nur einmal. Ich bin unverwechselbar. Diese Erfahrung ist für jeden Menschen grundlegend und zugleich Anlass genug für Science-Fiction-Autoren seit der Entdeckung der Erbsubstanz ein wenig mit der schaurigen Möglichkeit der Reproduzierbarkeit dieses unverwechselbaren Lebens ein wenig zu spielen. Was ist der Stand der Forschung? Was ist Klonen überhaupt? Womit müssen wir rechnen und was müssen wir zu den Grundlagen dieser bedeutsamen biotechnischen Herausforderung des Klonens, eine Herausforderung unserer Zeit, wissen? Das wollen wir heute genauer betrachten. Nachdem wir in einem ersten Teil etwas über die Grundlagen der Stammzellforschung gehört haben, ihre einzelnen Begriffe und Klassifikationen ein wenig beleuchtet haben, wollen wir nun in unserer heutigen Sendung zu diesem schwierigen und für den Laien oft nur schwer und vage zu durchschauenden Problemkreis vorstoßen, dem Klonen. Und dazu darf ich auch heute Pfarrer Dr. Roland Graf in Albtal in der Schweiz begrüßen, der sich die Zeit genommen hat, uns in dieser Stunde darüber genauere Informationen zu geben. Grüße Gott, Pfarrer Graf.
Ja, guten Abend, Herr Dornis.
Danke, dass Sie auch heute bei uns zu Gast sind. Ich darf Sie ganz kurz noch einmal vorstellen. Sie sind Pfarrer in Albtal in der Schweiz. Sie sind 1998 zum Priester geweiht worden. Sie waren vor Ihrem Theologiestudium schon lange Jahre als Chemiker tätig und Sie sind seit Jahren Vorstandsmitglied in der Pro-Life-Organisation Human Life International in der Schweiz tätig. Sie betreuen deren Website www.human-life.ch. Sie haben auch eine eigene Website eingerichtet mit Fragen zu diesem Thema, speziell zum Klonen, cloning.ch. Und auf zwei ihrer Publikationen möchte ich hinweisen. Zum einen auf ihr Buch Ethik in der medizinischen Forschung rund um den Beginn des menschlichen Lebens, erschienen in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, und Klonen-Prüfstein für die ethischen Prinzipien zum Schutz der Menschenwürde, erschienen im EOS Verlag in St. Ottilien. Eine erste Frage zum Einstieg vielleicht. Wann ist denn überhaupt zum ersten Mal so ein Verfahren gelungen, das man guten Gewissens als Klonen bezeichnen könnte?
Also man würde es eigentlich fast nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, dass es schon früh gemacht worden ist, im Jahr 1952, wurden Zellkerne aus embryonalen Froschzellen entnommen und auch in entkernte Eizellen transferiert. Und später dann gab es auch eine Meldung über Mäuse, geklonte Mäuse. Das war von Karl Oskar Ilmensee, von dem wir auch noch hören werden. Eine Publikation, die dann aber nie reproduziert werden konnte und wo man dann eigentlich annahm, dass es gefälscht war. Wenn ich mich recht entsinne, ist es, glaube ich, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gewesen.
Also keineswegs ein Problem, das erst in den letzten Jahren auf uns gekommen wäre. Wir freuen uns nun zunächst, Ihnen zuhören zu dürfen. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte, Pfarrer Graf.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind es im Verhältnis zu den ethischen Überlegungen relativ viele Fakten aus den Labors, die nun auf Sie zukommen werden. Doch gehört es auch zur Verteidigung der Kultur des Lebens, dass die Hintergründe der Kultur des Todes aufgedeckt werden. Zuerst zum Prinzip der Klontechnik. Beim Klonen wird jeweils der Eizelle die Erbsubstanz entnommen, das heißt den mütterlichen Anteil, der in der Eizelle vorhanden ist. Und danach wird der Zellkern, zum Beispiel einer Hautzelle, in diese sogenannte entkernte Eizelle transferiert. Es folgt dann jeweils eine Aktivierung, zum Beispiel mit einem Elektroimpuls, um dann diesen Embryo zur Zellteilung anzuregen. Im Grunde wird die Eizelle überlistet, indem anstelle der mütterlichen Erbsubstanz dann das Erbgut eines bereits existierenden Lebewesens eingebracht wird. Das Verfahren ist asexuell, das heißt, es erfolgt ohne Mitwirkung einer Samenzelle. Eigentlich muss zur ethischen Bewertung der Klontechnik gar nicht viel gesagt werden. Es handelt sich um ein asexuelles Verfahren, das zu einem menschlichen Embryo führt, was der Würde der menschlichen Fortpflanzung widerspricht. Bisher sind folgende Tierarten aus Zellen eines erwachsenen Tieres geklont und auch geboren worden. Schafe, Mäuse, Rinder, Schweine, Katzen, Kaninchen, Pferde, Hunde und der graue Wolf. Affen konnten bisher noch nie mit der Methode des Zellkerntransfers erfolgreich geklont werden. Es gibt Tierarten, die manchmal zusätzlich genannt werden, aber dann wurde nicht mit Zellen erwachsener Lebewesen geklont, sondern mit embryonalen Zellen, was eher gelingt. Kann man denn wirklich sagen, Klonen sei Kopieren? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Streng genommen erhält man keine 1:1 Kopie des Ursprungs Lebewesens. Nur im idealsten Fall erhält man eine Ähnlichkeit wie bei eineiigen Zwillingen. Das aber nur, wenn die Eizellen vom selben Lebewesen stammen, das auch den Zellkern für das Klonen liefert. Da man aber sehr viele Eizellen für die Klonversuche benötigt, ist es alles andere als praktikabel. In der Praxis benötigt man viele Tiere, die Eizellen spenden, und ebenso auch viele Tiere, welche die geklonten Embryonen austragen. Zwei Beispiele des reproduktiven Klonens im Tierversuch. Als die ersten Schweine geklont wurden, benötigte man 10 Leihmuttertiere, um insgesamt 586 Embryonen zu transferieren. Alles in allem wurden 2100 Eizellen für die Klonversuche benötigt, da sich ja lange nicht alle Embryonen so entwickeln, dass sie auch transferiert werden können. Es resultierten 2 Schwangerschaften und es wurden insgesamt 5 Ferkel geboren. Bei Rindern hat man wohl die größte Erfahrung, weil vor allem in den USA das Klonen von wertvollen Tieren für die Zucht Eingang gefunden hat. Bezogen auf die Anzahl Zellkerntransfers, also die Anzahl der Klonvorgänge, kommt man da auf ca. 2%, wobei immer noch 20% der geborenen Tiere sterben. Nun zu den Unterschieden zwischen dem Original und der Kopie. Bei der Zeichnung des Felles bei Rindern sieht man durchaus erhebliche Unterschiede. Auch der Charakter der Tiere, wenn man so sagen kann, ist unterschiedlich. Während beispielsweise ein berühmter Zuchtbulle äußerst zahm und gutmütig war, erwies sich das geklonte Tier als sehr aggressiv und gefährlich. In der Zucht geht es darum, durch Klonen mehrere Tiere mit hoher Zuchtqualität zu erhalten. Würde aber das Klonen eine sehr hohe Verbreitung finden, würde damit die genetische Vielfalt innerhalb der Tierart verarmen. Klonen ist immer noch enorm aufwendig und dazu gibt es im Rahmen der Schwangerschaften viele Missbildungen und Aborte. Bei Rindern leiden die Tiere oft an Übergröße, was die Geburten sehr schwierig macht. Man hat diesem Phänomen sogar einen Namen gegeben, Large Offspring Syndrom. Oft müssen die Kälber nach der Geburt beatmet werden und sie leiden vielfach auch unter Missbildungen. Die Todesrate geklonter Tiere bewegt sich in der Woche nach der Geburt zwischen 30% und 70%, je nach Erfahrung und Tierart. Daher muss man sagen, dass das reproduktive Klonen meines Erachtens eine extreme Form von Tierquälerei ist. Grund ist das sogenannte genetische Imprinting. Bei Mäusen konnte festgestellt werden, dass bei geklonten Embryos 400 von insgesamt 10.000 Genen fehlerhaft reguliert sind, das heißt fälschlicherweise eingeschaltet oder ausgeschaltet sind. Beim Klonvorgang mit einem adulten Zellkern muss dieser in der Eizelle wieder in einen Urzustand versetzt werden. Die Forscher nennen das Reprogrammierung. In den meisten Fällen geschieht das in verheerender Weise fehlerhaft. Das Klonen ist daher nicht mehr als ein sehr ineffizientes Trial and Error, Versuch und Fehlerverfahren, ein Überlisten der Naturgesetze. Aber die tatsächlichen Erfolgsquoten werden oft nicht ganz offengelegt und zu hoch angegeben. Außerdem erfahren wir höchst selten, ob sich die geklonten Tiere tatsächlich problemlos bis ins Erwachsenenalter entwickelten. Und wir wissen ja auch, dass das Klonschaf Dolly viel zu früh gestorben ist. Die Forscher, welche das Klonschaf Dolly zeugten, hatten die Klontechnik eigentlich eigens mit dem Ziel entwickelt, auf einfachere Weise gezielt genetisch veränderte Tiere zu erzeugen. Man kann die Zellen, die zum Klonen verwendet werden, zuvor genetisch verändern, indem man neue Gene einbringt oder Gene entfernt. In der Zellkultur lässt sich recht gut nachprüfen, ob die genetische Veränderung wirklich wie beabsichtigt stattgefunden hat oder nicht. So wurden beispielsweise Schweine geklont, die ein bestimmtes Gen nicht besitzen. Das Ziel dabei war, Organe der Schweine für Transplantationen bei Menschen verwenden zu können, ohne dass die gefürchteten Abstoßungsreaktionen eintreten. Unter größtem Aufwand konnte mittels Klonen solche Tiere erzeugt werden. Seither hat man aber darüber nichts mehr gehört. Es wurden auch Tiere erzeugt, die einen bestimmten Wirkstoff für Medikamente in der Muttermilch enthalten. Es gibt Ziegen, die ein Protein in der Milch produzieren, das beim Menschen für die Blutgerinnung verantwortlich ist. Das Protein muss nur noch aus der Milch isoliert und zum Medikament verarbeitet werden. Kombiniert mit genetischen Veränderungen bietet das reproduktive Klonen von Tieren derzeit noch kaum abschätzbare Möglichkeiten. Aber es ist noch fehlerhafter. Das Verfahren erzeugt äußerst viele gravierende Fehler, ja man kann sogar sagen zu 99,3% nur Fehler. Als die ersten auf diese Weise produzierten 14 genetisch veränderten Schafe geboren wurden, gingen dem Verfahren 417 Zellfusionen, das heißt Klonvorgänge, voraus. Aus 30 Schwangerschaften folgten 14 Lebendgeburten, 11 der Tiere starben kurz nach der Geburt. Nur 3 von insgesamt 417 Embryonen überlebten also schließlich die ganze Prozedur als einigermaßen gesunde Lämmer. Kommen wir nun zum reproduktiven Klonen des Menschen. Obwohl die Tierversuche zeigen, dass seine Anwendung beim Menschen ein völlig verrücktes und verantwortungsloses Unterfangen ist, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es versucht wird. Die Tierversuche zeigen, dass wir ernsthaft damit rechnen müssen, dass früher oder später das Klonen auch bei Menschen bis hin zur Geburt eines Babys gelingen könnte. Das Klonen verstößt gegen 2 der wichtigsten ethischen Prinzipien. Das Klonen des Menschen als asexuelle Form widerspricht der natürlichen Fortpflanzung. Der, die Zellkernspenderin wird in einer Person zu Vater und Mutter und zur Zwillingsschwester bzw. zum Zwillingsbruder. Die Frau, die das Kind austrägt, muss nicht unbedingt mit dem ausgetragenen Kind eine genetische Verbindung haben, falls sie nicht selber die Eizellen oder den Zellkern dazu spendet. Das Verfahren widerspricht der Würde der menschlichen Fortpflanzung, denn neues Leben soll im Rahmen der Ehe durch den personalen Akt der Liebe von Mann und Frau gezeugt werden. Das reproduktive Klonen missachtet auch die Würde des gezeugten Menschen, indem bei diesem Verfahren bewusst in Kauf genommen wird, dass unzählige Embryonen abnormal sind, ihre Entwicklung frühzeitig einstellen oder in einem natürlichen Abort enden. Es ist klar, dass die Klonärzte alle erdenklichen Methoden anwenden, um eine Geburt eines missgebildeten, geklonten Babys zu verhindern. Das heißt, sie verwenden Präimplantationsdiagnostik und invasive pränatale Diagnostik, wenn es so weit kommen würde. Das heißt, nicht nur die Natur selektiert, sondern auch der Mensch, nur weit effizienter. Mit null Toleranz gegenüber behindertem Leben, dessen Existenz und dessen Tod beim Klonen nicht die Natur, sondern der Mensch selber verantworten muss. Was wäre, wenn nun doch ein geklontes Baby geboren würde? Es würde anders als ein herkömmlich gezeugtes Baby keine überraschende Kombination mütterlichen und väterlichen Erbgutes sein. Es weist in seinen Zellen das Erbgut der Spenderin oder des Spenders auf. Dadurch wird die Umgebung, sofern sie um diesen Umstand weiß, erwarten, dass das Baby sich nach seinem Vorbild entwickelt und auch dessen Eigenschaften aufweisen wird. Die Nachfrage bei den Klonärzten Zavos und Antinori zeigt, dass potenzielle Eltern eines geklonten Babys derartige Vorstellungen haben, auch wenn gemäß den Resultaten aus den Tierversuchen eine solche Erwartung völlig überzogen ist. Es ist zu hoffen, dass es nie gelingt, Menschen zu klonen. Sollte es aber gelingen, dann werden die geklonten Menschen unter dem Erwartungsdruck ihrer Umgebung leiden. Hinzu kommt, dass unklar ist, unter welchen gesundheitlichen Folgen der geklonte Mensch leiden und welche Lebenserwartung er überhaupt erreichen wird. Nicht vergessen sollte man auch, dass eine Frau, die einen geklonten menschlichen Embryo in ihre Gebärmutter aufnimmt, nicht absehbare Risiken auf sich nimmt. Bei Tierversuchen sind teilweise Leihmuttertiere an Komplikationen gestorben. Ein Blick auf die Resultate bei den Tierexperimenten müsste eigentlich jeden vernünftigen Menschen zum Schluss kommen lassen, dass Versuche, den Menschen reproduktiv zu klonen, allein schon von den Risiken her gesehen, ethisch absolut verwerflich sind. Nun kommen wir zu den Versuchen, den Menschen reproduktiv zu klonen. Es gibt derartige Versuche, die sogar in Fachzeitschriften publiziert wurden. Der Klonarzt Panayotis Zavos aus den USA und der Biologe Karl Oskar Ilmensee aus Österreich haben einen solchen Versuch im wissenschaftlichen Fachjournal Archives of Andrology im Jahr 2006 publiziert. Es wurden menschliche Embryonen geklont und in die Gebärmutter einer Frau übertragen. Nach der Publikation wurde bei der Fachzeitschrift die Konsequenzen gezogen und die ganze Chefredaktion ausgewechselt. Zu allem Überfluss ließ man Ilmensee anfangs 2007 einen Artikel über das Klonen von Säugetieren und die Diskussion über Anwendungen in der Medizin im Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie publizieren. Es handelt sich unter anderem um das offizielle Organ der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, der Österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie und damals auch noch der Schweizerischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. Darin wurde der im Journal Archives of Andrology publizierte Klonversuch noch einmal beschrieben. Ilmensee schrieb dazu, ich habe das übersetzt, obwohl sich in diesem Fall keine Schwangerschaft etablieren konnte, zeigten und dokumentierten wir erstmals, dass menschliche Reproduktion via somatischen Zellkerntransfer und Übertragung eines geklonten menschlichen Embryos eventuell in der Zukunft für Patienten, die keine andere Alternative für die Zeugung ihres eigenen Nachwuchses haben, möglich ist. Zitat Ende. Zu Recht hagelt es von verschiedensten Seiten Proteste, unter anderem auch von HLI Schweiz und den beiden Ärzteorganisationen der Vereinigung der katholischen Ärzte der Schweiz sowie der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Ärzte der Schweiz. Ein Resultat war, dass sich die Herausgeber in einer Stellungnahme im Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie dafür entschuldigten, dass sie den Artikel von Ilmensee ohne begleitenden Kommentar abgedruckt hatten. Immerhin beteuerten sie, dass sie derartige Versuche vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus für gefährlich und unsinnig halten. Das Experiment, so schreiben sie wörtlich, betrachten wir als unethisch sowie wissenschaftlich unverantwortlich. Im Grunde gaben sie damit implizit zu, dass der Abdruck generell falsch war. Denn ein wissenschaftliches Journal, das ein gutes Renommee pflegt, wird sicher nicht Artikel abdrucken, die gefährliche, unsinnige, unethische und wissenschaftlich unverantwortliche Experimente enthalten, ob mit oder ohne begleitenden Kommentar. Im Oktober 2007 wurde im wissenschaftlichen Magazin PM ein Interview mit Karl-Oskar Ilmensee veröffentlicht, das weitere Details ans Tageslicht brachte. Bei den Experimenten, die er vom 14. März 2003 bis mindestens 2005 zusammen mit Panayotis Tsavos durchführte, versuchte er insgesamt 5 Menschen zu klonen. Es wurden mehrmals geklonte Embryonen in die Gebärmutter einer Frau transferiert. Ilmensee hat gemäß PM seine Zusammenarbeit mit Tsavos erst am 8. Mai 2007 eingestellt. Im Artikel wird Ilmensee zitiert: Es war, muss ich gestehen, extreme Neugier. Aber nachdem ich die ersten Resultate gesehen habe, war mir klar, wir sollten nicht weitermachen. Zitat Ende. Im Artikel des PM erklärt Ilmensee, eine klinische Anwendung wäre nie machbar, denn es brauche vermutlich 200 Eizellen und mehrere Transfers, bis eine Schwangerschaft erzielt werden könnte. Wörtlich fügt er hinzu, ich sehe keinerlei Chance einer klinischen Anwendung mehr und damit ist das Ganze für mich gestorben. Allerdings arbeitet er weiterhin am sogenannten Embryo-Splitting, wo aus einem einzelnen Embryo Mehrlinge erzeugt werden, indem ihm Zellen entnommen und diese separat weiterentwickelt werden. Ein Blick auf das heutige Impressum des Journals für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie zeigt, dass die Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin nicht mehr bei den Herausgebern genannt wird. Sie dürfte sich wohl als Folge der ganzen Auseinandersetzung zurückgezogen haben. Stets hat sie jede Mitwirkung für die Veröffentlichung des Artikels von Ilmensee zurückgewiesen und beteuert, keinen Einfluss bei der Auswahl der Veröffentlichungen zu haben. Sie war gleichsam im Boot, ohne Einfluss auf den Kurs zu haben. Trotzdem hatte die SGRM, die Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, die gemeinsame Stellungnahme mit unterzeichnet. Nach meiner Meinung distanzieren sich die Gesellschaften für Reproduktionsmedizin immer noch zu wenig von Klonarzt Tsavos und dem Biologen Ilmensee. Panayotis Tsavos konnte wiederholt seine Experimente, die ausdrücklich das reproduktive Klonen des Menschen zum Ziel haben, bei der Jahrestagung der American Society for Reproductive Medicine vorstellen. Zum Beispiel 2003 und dann mit einer Publikation in Fertility und Sterility im Fachjournal dieser Organisation und zuletzt am 16. Oktober 2007 mit seinen Experimenten über das Embryo-Splitting. Karl-Oskar Ilmensee wird immer noch im Beratungskomitee der größten europäischen Gesellschaft, nämlich der European Society of Human Reproduction and Embryology, kurz ESHRE, als Vertreter Österreichs genannt, mindestens für die Amtsdauer 2002 bis 2007. Die offizielle Homepage weist ihn heute noch als Berater aus und im September 2007 hielt er einen Vortrag bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. Weil diese Gesellschaften und auch der Verlag des Journals für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie keine klaren Tatbeweise gegen Ilmensee folgen lassen, gibt es nur eine Schlussfolgerung. Das reproduktive Klonen des Menschen ist unter den Reproduktionsmedizinern viel akzeptierter, als manche in ihrer Naivität meinen. Zu denken geben muss auch die Tatsache, dass die Deutsche Gesellschaft für Reproduktionsmedizin sich engagiert für eine Liberalisierung des Embryonenschutzgesetzes und ausdrücklich für die Zulassung der Eizellspende stark macht. Ja, im zweiten Teil wollen wir uns auf etwas eingehen, die Produktion von Stammzellen aus geklonten Embryonen. Dabei werden die Embryonen mit derselben Methode wie vorhin beim reproduktiven Klonen beschrieben gezeugt. einer Reihzelle wird die eigene Erbinformation entfernt und danach die Erbinformation einer differenzierten Spenderzelle übertragen. Die resultierenden Embryonen enthalten danach dieselbe Erbinformation wie die Spendezellen. Sicher haben Sie vom Skandal in Südkorea im Jahr 2005-2006 gehört, als Publikationen gefälscht wurden, um die angebliche Existenz embryonaler Stammzelllinien aus geklonten menschlichen Embryonen nachzuweisen. Trotz zahlreicher Klonversuche mit rein menschlichen Ei- und Spenderzellen ist es bisher noch nie gelungen, eine menschliche Stammzelllinie aus geklonten Embryos herzustellen. Bis 2005 konnte erst eine einzige Blastozyste am 5 Tage alter Embryo erzeugt werden. Verwendet wurde für den Zellkerntransfer embryonale Stammzellen. Nun haben Forscher der US-Firma StemaGen am 17. Januar in der Fachzeitschrift Stem Cells berichtet, sie hätten aus Hautzellen eines erwachsenen Menschen und Eizellen junger Frauen menschliche Embryonen geklont. Von 29 Versuchen entwickelten sich 5 bis ins Blastozyststadium. 3 davon erwiesen sich nach der Untersuchung der Erbsubstanz als echte Klone. Da gemäß Zeitungsberichten Samuel Wood, der federführende Forscher des Teams, seine eigenen Hautzellen für die Versuche zur Verfügung gestellt hat, handelt es sich bei den 3 geklonten Embryos sozusagen um seine Zwillingsbrüder. Von einigen Ausnahmen abgesehen, wurde in den Medien das Forschungsergebnis als Durchbruch gefeiert. Die Studie wurde im April 2007 bei der Fachzeitschrift Stem Cells eingereicht und am 7. Januar 2008 definitiv akzeptiert. Hätten die Forscher in der Zwischenzeit tatsächlich embryonale Stammzellen aus den geklonten Embryonen entwickelt, hätten sie das garantiert in der Publikation geschrieben. Von Durchbruch kann also keine Rede sein. Schaut man das Verfahren genauer an, unterscheidet es sich nicht wesentlich von dem, was bisher die Forscher in den Klonlabors gemacht haben. Nun wurde aber unlängst berichtet, dass erstmals von einem 10-jährigen Rhesusaffen Dutzende von geklonten Embryonen erzeugt werden konnten. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass die vorher erwähnten US-Forscher noch nicht mit dieser Klonmethode gearbeitet hatten. Sie wurde abgeändert. Wahrscheinlich ist die kurze Belichtung unter UV-Licht beim sogenannten Entkernen der Eizellen, wie das sonst üblich ist, für die menschlichen Embryos sehr schädlich. Die Forscher wendeten bei den Rhesusaffen eine andere Methode an. Aber vom Prinzip her ist es nach wie vor die gleiche wie beim Klonschaf Dolly. Leider steht im Abstract die falsche Information, dass mit dieser Publikation das Proof of Concept des therapeutischen Klonens bei Primaten erstmals erbracht worden sei. Das war nur einer von vielen Schritten und zudem äußerst ineffizient. Die Forscher brauchten 304 Eizellen von 14 Affenweibchen, um schließlich 2 embryonale Stammzelllinien zu erhalten. Sicher ist aber, dass wohl jene, die den Menschen klonen wollen, diese Methode übernehmen werden. Gemäß Medienberichten wurden 100 geklonte Embryonen in 50 Affenweibchen übertragen, ohne dass es zu einer Geburt eines geklonten Affenbabys kam. In der Publikation in Nature ist aber darüber nichts zu finden. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis die erste embryonale Stammzelllinie aus geklonten menschlichen Embryos gewonnen wird. Die Klontechnologie produzierte bisher weitgehend abnormale, nicht entwicklungsfähige Embryonen. Ziel der Forscher ist trotzdem nach wie vor die Produktion von Zellen, die dem Patienten, der die Erbinformation für den Klonvorgang liefert, zurücktransplantiert werden sollen. Man nennt deshalb dieses Verfahren auch therapeutisches Klonen. Und man erwartet keine Immunabwehr. Trotzdem stieß der Organismus von Mäusen derart produzierte Zellen ab. Seit 2002 ist keine einzige Publikation nachgereicht worden, welche das Funktionieren der Klontechnologie, das heißt des sogenannten therapeutischen Klonens, im Tierversuch vom Klonen bis zur therapeutischen Anwendung nahtlos belegen würde. Die Bezeichnung therapeutisches Klonen ist in zweifacher Hinsicht irreführend. Erstens ist eine Therapie auch auf Jahre hinaus nicht absehbar. Zweitens ist für die geklonten Embryonen das Verfahren alles andere als therapeutisch, denn sie werden eigens gezeugt, um anschließend wieder getötet zu werden. Der Ausdruck Forschungsklonen ist auch nicht besser, denn er verschleiert die Tatsache, dass die Methode nicht nur der Forschung dient, sondern die Tötung der geklonten Embryos zu ihrem wesentlichen Bestandteil gehört. Nun kommen wir zu einer weiteren Variante des sogenannten therapeutischen Klonens. In Großbritannien hat die Regierung ein Gesetz in Vorbereitung, das die Zeugung von sogenannten Interspezies-Embryonen mit der Klontechnik zulassen soll. Es fehlt dazu nur noch die Zustimmung einer Kammer. Die Behörde HFEA hat am 17. Januar 2008 zwei Forscherteams dazu bereits schon die Bewilligung erteilt. Statt menschliche Eizellen werden die Forscher tierische, zum Beispiel Rindereizellen, aus Schlachthäusern für die Klontechnik verwenden. Man will damit das Problem der Schwierigkeit umgehen, dass Eizellen von jungen Frauen sehr schwierig erhältlich sind. Es werden also Rindereizellen verwendet und dann ein menschlicher Zellkern eingebracht. Zu ca. 99% ist dann der entstandene Embryo zwar menschlich, aber er enthält von der tierischen Eizelle her sogar noch genetisches Material in den sogenannten Mitochondrien. Bisher sind solche Embryos nur beschränkt entwicklungsfähig gewesen. Nun ist es möglich, dass mit Stammzellen aus solchen Interspezies-Embryonen einst Krankheiten therapiert werden können. Hier kann man klar sagen, nein, das ist illusorisch. Auch hier wurde in Tierversuchen noch nie der Nachweis erbracht, dass die Technik bis zur Therapie funktioniert. Trotzdem wollen etliche Forscher unbedingt in diesem Bereich experimentieren. Das ist verantwortungslos und zudem auch sinnlos, weil niemand weiß, was Zellen aus solchen Interspezies-Embryos im Körper eines Menschen anrichten werden. Die Probleme mit Stammzellen aus Interspezies-Embryonen sind noch größer und noch weniger abschätzbar als jene aus rein menschlichen embryonalen Stammzellen. Man fragt sich dann natürlich auch, ob diese Vermischung der Tierarten ein unvorstellbares Ausmaß erreicht. Nun, die Interspezies-Embryos haben eine reduzierte Entwicklungsfähigkeit. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen haben sie kaum eine Chance, geboren zu werden. Selbst wenn es sich bei der Eizelle und dem transferierten Kern um verhältnismäßig nahestehende Rassen wie dem Boscaurus und dem Rind handelt, ein solches Tier wurde zwar geboren, es starb aber innerhalb von 24 Stunden. Kommen wir nun zur Stellungnahme der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat sich schon 1987, also vor der Geburt des Klonschafes Dolly, in der Instruktion Donum Vitae gegen das Klonen ausgesprochen. Die päpstliche Akademie für das Leben hat 1997, also unmittelbar nach der Geburt des Schafes Dolly, im Dokument Reflexionen über die Klonierung, das reproduktive Klonen, abgelehnt. Im Jahr 2000 widmete sich die Akademie den menschlichen embryonalen Stammzellen aus Embryonen aus der In-vitro-Fertilisation. Ebenso behandelte das Dokument Erklärung über die Herstellung sowie die wissenschaftliche und therapeutische Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen auch das sogenannte therapeutische Klonen. Alle diese Techniken wurden als ethisch verwerflich eingestuft. Wie begründet die katholische Kirche ihre Haltung zum therapeutischen Klonen? Zunächst einmal gilt für das sogenannte therapeutische Klonen auch das, was zu den embryonalen Stammzellen gesagt wurde. In ihrer Stellungnahme aus dem Jahr 2000 bewertet die päpstliche Akademie für das Leben ganz klar die Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen als verwerflich. Im Dokument heißt es, kein noch so gut gemeinter Zweck könne die Verwendung embryonaler Stammzellen rechtfertigen. Selbst im Hinblick auf erfolgversprechende therapeutische Maßnahmen. Ein guter Zweck mache eine in sich schlechte Tat wie die Tötung der Embryos für die Stammzellengewinnung nicht gut. Das Dokument stützt sich ausdrücklich auf die Enzyklika Evangelium Vitae und die Instruktion Donum Vitae. Das ist auch nachzulesen in Evangelium Vitae Nummer 60. Ich zitiere: Die Kirche hat stets gelehrt und lehrt noch immer, dass der Frucht der menschlichen Zeugung vom ersten Augenblick ihrer Existenz an jene unbedingte Achtung zu gewährleisten ist, die dem Menschen in seiner leiblichen und geistigen Ganzheit und Einheit moralisch geschuldet wird. Ein menschliches Geschöpf ist von seiner Empfängnis an als Person zu achten und zu behandeln, und deshalb sind ihm von jenem Augenblick an die Rechte einer Person zuzuerkennen, als deren erstes das unverletzliche Recht auf Leben angesehen wird, dessen sich jedwedes unschuldige menschliche Geschöpf erfreut. Zitat Ende. Ausdrücklich weist die Päpstliche Akademie für das Leben darauf hin, dass beim therapeutischen Klonen ein Embryo gezeugt und dann bei der Stammzellengewinnung wieder getötet wird. Das ist ein schwerer, moralischer, unerlaubter Akt, der gegen das Leben selbst gerichtet ist. Kein noch so gut gemeinter Zweck kann einen Eingriff wie die Verwendung der Stammzellen rechtfertigen. Ein guter Zweck macht eine in sich schlechte Tat nicht gut, so die Päpstliche Akademie. Die katholische Kirche lehnt es auch klar ab, dass Forscher derartige embryonale Stammzellen, die andere Forscher hergestellt haben, verwenden. Denn damit wird eine sehr enge Verbindung hergestellt mit jenen, die die Embryos getötet haben. Die Verwendung embryonaler Stammzellen bedeutet praktisch eine Zustimmung zur verwerflichen Herstellungsmethode. Das Dokument spricht sich hingegen klar für die Förderung der Forschung und der Therapien mit adulten Stammzellen aus und zur Frage, wurde das reproduktive Klonen nicht durch die UNO geächtet? Das Problem war, dass die Nationen sich nicht einig waren. Etliche Länder wollten alle Formen des Klonens mit einer verbindlichen Resolution verbieten. Eine Mehrheit wollte das sogenannte therapeutische Klonen erlauben und nur das reproduktive Klonen verbieten. Deshalb verabschiedeten die Vereinten Nationen am 8. März 2005 nur eine Deklaration. Diese fordert zwar alle Mitgliedstaaten auf, alle Formen des menschlichen Klonens, soweit sie inkompatibel sind mit der Menschenwürde und dem Schutz des menschlichen Lebens, zu verbieten. Außerdem werden die Länder aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbeutung von Frauen in Anwendungen der Lebenswissenschaften zu verhindern. Damit ist die Eizellspende für das sogenannte Forschungsklonen oder therapeutische Klonen sowie für das reproduktive Klonen gemeint. Allerdings ist eine Deklaration für die Staaten nicht verbindlich. Einige haben unmittelbar nach der Verabschiedung angekündigt, dass sie sich nicht daran halten werden. Sie können bei Nichteinhaltung nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Es sind derzeit Bestrebungen im Gange, die auf die Ausarbeitung einer neuen Resolution gegen das reproduktive Klonen hinwirken. Was muss unternommen werden, damit das reproduktive Klonen des Menschen verhindert werden kann? Die Reproduktionsmediziner müssten Klonärzte wie Ilmensee und Savos aus ihren Fachgesellschaften ausschließen, und zwar öffentlichkeitswirksam. Diese Fachgesellschaften müssten nun endlich ein Zeichen setzen, sonst ziehen sie den begründeten Verdacht auf sich, selber das reproduktive Klonen insgeheim zu befürworten. Hilfreich wäre auch, wenn im Schnellverfahren eine UNO-Resolution über ein Verbot des reproduktiven Klonens ausgearbeitet würde. Ich hoffe, dass ich Sie mit diesem Referat angespornt habe, die Pro-Life-Anliegen in Ihr Gebet einzuschließen, die Lebensschutzorganisationen zu unterstützen und nach Ihren Möglichkeiten auch aktiv mitzuarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Pfarrer Graf, für Ihre Ausführungen, für Ihre ausführliche Schilderung und Darlegung der ganzen Problematik. Pfarrer Graf, Sie haben ja die Unterscheidung nochmal gemacht, auch in Ihrem Vortrag, von reproduktivem und therapeutischem Klonen. Und man konnte, wenn man Ihnen gefolgt ist, den Eindruck gewinnen, dass der eigentliche Schwerpunkt der Forschung immer auf diesem sogenannten therapeutischen Klonen liegt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Wobei man muss auch aufpassen, die Ergebnisse, die das therapeutische Klonen hervorbringt, können natürlich ebenso gut für das reproduktive Klonen verwendet werden. Und deshalb ist auch von dieser Sicht her das therapeutische Klonen abzulehnen, weil es letztlich eigentlich auch dem reproduktiven Klonen zum Durchbruch verhelfen könnte.
Mhm. Wenn man Ihnen folgt, steht die Mehrheit der Fachwelt ja hinter den angeblichen Fortschritten. Täuscht dieser Eindruck oder gibt es auch in der Fachwelt Stimmen, die dieser Entwicklung kritisch gegenüberstehen? Und wenn ja, werden die gehört bzw. ernst genommen?
Also ich würde mich jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen, wie das genau, wie die Verhältnisse genau sind. Es gibt natürlich viele Forscher, die sich gar nicht äußern zu diesem Thema. Man hört immer wieder die gleichen Stimmen. Aber ich würde zum Beispiel sagen, als jetzt die letzten Resultate herauskamen von den USA mit diesen geklonten menschlichen Embryonen, haben sich in Deutschland auch Politiker und auch Forscher vehement dagegen ausgesprochen, dass sowas gemacht wird und sich auch für ein Verbot, internationales Verbot ausgesprochen. Aber das sieht dann wieder im angelsächsischen Raum in den USA und in Großbritannien wieder ganz anders aus.
Pfarrer Graf, nun ist es ja so, Sie haben sehr eindrücklich viele Fallbeispiele uns geschildert und man muss ja sagen, bei aller Kritik, die man an den Dingen anbringen kann, es ist ja nun mal so, dass wenn einmal etwas realisiert ist, dann ist es da. Kann man überhaupt hinter den gegenwärtigen Stand der Forschungsentwicklung, der biotechnischen Entwicklung zurück?
Das kann man schon nicht eigentlich, aber man kann genauso eine ethisch verwerfliche Technik einschränken durch Gesetze, wie man eben Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr einschränken kann. Wir wissen zwar, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer daran halten. Genauso wüsste man, wenn es eine Resolution gibt von der UNO oder wenn wirklich weltweit alle Staaten das reproduktive Klonen verbieten würden, dass es vielleicht doch Wissenschaftler gibt, die sowas versuchen. Aber wenn man keine Gesetze macht, wenn man nichts regelt und die einfach gewähren lässt, dann übernimmt natürlich die Gesellschaft auch die Verantwortung, wenn das viel schneller geschieht oder ungestört geschieht.
Mhm. Vielfach auch gerade in bioethischen Debatten wird ja immer so ein Globalisierungsargument vorgebracht. Das heißt, es wird gesagt, wenn wir es hier verbieten, wird es eben woanders gemacht. Mhm. Wie kann man denn so einem Argument begegnen?
Ich meine, das ist genau, das kann man eben genau widerlegen mit dem Beispiel aus dem Straßenverkehr, oder? Wenn ein Land Geschwindigkeitsbeschränkungen hat, dann geht man halt ins andere, wo es keine oder die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht so tief sind, oder? Aber das ist einfach eine, von mir aus gesehen, einfach eine faule Ausrede, oder? Weil letztlich muss man ja Verantwortung übernehmen. Der Staat ist ja dazu da, das Leben zu schützen. Es gibt auch zum Beispiel in Deutschland das Grundgesetz, wo der Schutz der Würde des Menschen verankert ist, in der Schweizer Bundesverfassung auch. Und diese Pflicht muss der Staat nachkommen. Und wenn er einfach sagt, ja gut, dann machen Sie es anderswo, dann übernimmt er die Verantwortung für jene Forscher, die es dann in diesem Staat machen. Und diese kann er eigentlich nicht übernehmen, wenn er wirklich verantwortungsvoll handeln will.
Vielen Dank, Pfarrer Graf. Und wenn wir Sie zum Schluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, der heiligen Lebensschutzpatronin Gianna Beretta Molla, segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.